Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem Podcast von der Puretina. Ich bin Britta und heute mal nicht Gast, sondern hinter dem Mikrofon. Und zwar gibt es auch ein besonders schönes Thema heute, das Tanzen. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr schön die Musik euch anmacht, euch dazu bewegt, die Gedanken ausschaltet, dass ihr dann völlig aufgehen könnt in der Musik und dem Tanzen. Und aber Tanzen ist ja nicht nur das rein Technische, dass man versucht, seine Körperteile und Regionen im Rhythmus von der Musik zu bewegen, sondern man versucht ja auch, wenn man TänzerInnen ist, da ein Gesamtbild zu schaffen mit den Interaktionen, den Kostümen und da irgendwie auch eine Magie zu schaffen, die auf das Publikum überspringt. Und wenn das klappt, ist das super. Und wenn dann blinde und sehbehinderte Menschen im Publikum sitzen, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Und da kann man aber versuchen, eine Audiodeskription für zu machen. Und das ist heute so das Thema, worüber wir ein bisschen sprechen möchten. Und da habe ich mir drei ganz tolle Gäste eingeladen. Herzlich willkommen euch, Lucy, Sophia und Swazi. Und ich würde sagen, vielleicht stellt ihr euch selbst mal ganz kurz vor.
Ich bin Lucy Ortmann. Ich arbeite als Dramaturgin am Tanzhaus NRW in Düsseldorf. Ein wichtiges Thema für mich ist auch die Frage, wer kommt ins Tanzhaus, wen sprechen wir mit unserem Programm an? Und ich arbeite mit Swazi und Sophia zusammen an einem Labor für Audiodeskription, was bei uns auch so Community of Reception heißt.
Okay, danke.
Hallo, danke für die Einladung. Ich bin Sophia, manchmal auch Fia, je nachdem. Ich arbeite als Choreografin, Performerin und auch eben als Dramaturgin für blindes und sehbehindertes Publikum und spreche da auch selber aus betroffenen Perspektive. Also ich lebe mit Sehbehinderung und das hat natürlich dann auch meine Arbeit sehr geprägt und ich bin Aktivistin. Das heißt, für mich ist immer ein politischer Anspruch in eigentlich jeder meiner Arbeiten, in denen ich mitarbeite als Dramaturgin, aber auch jetzt, wo ich selbst in meiner eigenen Produktion arbeite, dann eben da auch genau das blinde und sehbehinderte Publikum mitzudenken. Und bei der Community of Reception bin ich so ein bisschen der Beratung von außen, weil ich mich eben auch viel mit der Rezeption oder ich spreche dann viel mehr über die Wahrnehmung oder verschiedene Wahrnehmungsstile, mich viel mit Wahrnehmungsstilen auseinandersetze. Also was der Wahrnehmungsstil einer sehbehinderten Person oder einer blinden Person, der ist auch niemals gleich von einer sehbehinderten Person zu anderen sehbehinderten Person. Also wir alle haben sehr unterschiedliche Sehreste, wir haben alle unterschiedliche Interessen. Wir kommen aus unterschiedlichen Milieus, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe. Genau, dass also unsere Wahrnehmung geprägt ist von diesen ganzen Themen und Dingen und da eben darüber nachzudenken, über eine sehr diverse Gruppe von blinden und sehbehindertem Publikum, ist für mich ein Rieseninteresse und hat genau jetzt für mich auch mich hier zu der Community of Reception geführt. Und natürlich auch meine langjährige Freundinschaft und Kolleginschaft mit Swazi. Genau, Swazi und ich sitzen gerade nämlich beide hier in Berlin und ich gebe jetzt mal an Swazi ab.
Cool. Danke, Fia. Und ja, danke auch, Britta, für diese Einladung. Es freut mich sehr. Ich bin Swazi. Ich bin freiberufliche schwarz-transsehende Choreografin. Und ja, ich glaube, meine Motivation oder so ist, dass ich liebe Tanz und weil es gibt so viele Barriere in Bezug auf Migrantin zu sein oder Klasse, also Schicht, glaube ich auf Deutsch, Schicht oder Geld. Selbst man von der Gesellschaft behindert werden oder ja, mehrere Sachen, das bringt Personen in eine marginalisierte Situation oder Leben. Mein Fokus ist eher so, marginalisierte Personen ins Zentrum zu bringen und in dem Theater zu bringen, sodass wir so genießen, Tanz können. Also diese Liebe von Tanz zusammen mit anderen Publikum, aber auch Kollegen zu genießen. Und ein großer Teil ist auch so, mit Bier zu arbeiten, klar.
Ja, Ja, das hört sich schön an. Ja, vielleicht bei Sophia ist vielleicht klar, warum sie in die Richtung blind-sehbehindert gegangen ist. Aber Swazi und Lucy, wie ist das bei euch? Wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt ja in die Richtung mit blinden und sehbehinderten Menschen was zu machen?
Ja, ich arbeite am Tanzhaus NRW und habe dort neu angefangen unter der derzeitigen künstlerischen Leitung von Ingrida Gerbuta-Witschute. Und kann sagen, dass in den vorherigen Jahren, auch unter der vorherigen Leitung, schon sehr, sehr viel Arbeit geleistet worden ist, Barrieren am Tanzhaus abzubauen, und trete eigentlich so ein bisschen in die Fußstapfen oder auch in das Erbe, was dort schon, Erbe klingt immer so groß, aber ja genau, in das, was in die Praxen, die vorher dort auch schon stattgefunden haben. Und wir bieten eben auch, das Haus bietet schon auch einige Jahre Audiodeskriptionen an. Das heißt, dass wir eben mit einem Vermittlungs- oder auch ein Zugänglichkeitsangebot schaffen, um unsere Stücke auch einem blinden und sehbehinderten Publikum zugänglich zu machen. Da gab es sozusagen diese Praxis schon, die ich auch mir jetzt angeeignet habe oder geschaut habe, was im Tanzhaus passiert. Und wir haben eben auch überlegt, inwieweit wir das verbessern können, inwieweit wir das auch kreativer und künstlerischer auch gestalten können über diese Form von Angebot hinaus. Und dort gab es eben auch schon mit meiner Vorgängerin den Kontakt zu Swazi, mit dem ich mich dann getroffen habe und mit meinem Kollegen Philipp Schlaus auch zusammen, und der eben auch das Interesse geäußert hat, in Form von einem Labor oder einer Community mit ExpertInnen, externen ExpertInnen zusammen zu arbeiten und eben kreativ sich mit Audiodeskriptionen zu befassen. Und das ist etwas, was für mich als Dramaturgin auch total aufregend und spannend ist, eben auch zu schauen, inwieweit dieses Angebot auch aus so einer künstlerischen Perspektive, inwieweit wir dort auch weiterarbeiten können, auch so experimenteller damit umzugehen. Ja, ich kann sagen, das ist für mich jetzt auch schon in den wenigen Schritten, die wir gemacht haben, sehr, sehr wichtig war, auch tolle Begegnungen waren und auch sehr lehrreich für mich.
Ja, so. Schön.
Vielleicht erstmal so viel.
Ich war nach Berlin umgezogen. Vorher war ich in den USA und vorher in Jamaika, wo ich aufgewachsen bin. Und ich habe für Tanztage Berlin ein Festival für Tanz, aber für besonders Choreografen, die so super Anfänger sind, so gerade aus der Uni gegangen, und das war ich. Und ich war in Berlin und ich habe viele Tanzstücke erfahren, und die Ästhetik war ganz anders als was ich erfahren habe in New York City oder in Boston, also irgendwie in den USA. Und fand sich, okay, es gibt nicht so viele Bewegungen, also die bewegt fast gar nicht. Sie laufen ein bisschen und dann stehen und dann laufen, und das ist eigentlich alles. Und ich habe das gar nicht verstanden. Ich war so dran gewöhnt, so, okay, wir bewegen unsere Body von links nach rechts und schwitzen, der Ziel ist schwitzen, schwitzen, schwitzen. Und ich dachte, ja, toll, wir schwitzen zusammen, wir schwitzen nach links, wir schwitzen nach links. Also das hat mich so gefreut zum Schwitzen eigentlich, mit Freude sozusagen. Und das hat mich total gefehlt, als ich so viele Tanzstücke erfahren habe in Berlin. Dann, als ich beworben habe für diese Festival in Berlin für das Mentoring-Programm, meine Bewerbung, also es gab einen Rahmen für diese Bewerbung, besonders für dieses Mentoring-Programm, das ich versucht reinzugehen, und das war, der Rahmen war 15 Minuten Stück, und es muss ein 1:1-Performance, das heißt ein PerformerIn und ein Publikumsperson, und es muss nicht auf der Bühne stattfinden, aber irgendeine andere Räume im Theater, vielleicht im Klo oder im Flur oder in der Treppe oder, ja, keine Ahnung. Und was ich geschrieben habe, wegen meiner, ja, 21-jährige Gehirn hat gesagt, ich möchte ein 100% physischer Tanz. Also ich werde schwitzen, das Publikumsperson wird schwitzen. Wir werden alle schwitzen. In 15 Minuten, alles ist so nass am Boden. Das ist das Stück, das ich machen möchte. Und ja, Anna Mutter, die Kuratorin, hat es genommen. Ich weiß nicht warum, aber dann war ja die Aufgabe, okay, wie kriege ich ein 100% physisch Tanzstück? Eigentlich hatte ich keine Ahnung, aber am Ende die Idee, was rausgekommen ist, war, ja, dass die Publikumsperson wird durch Berührung, durch die Hände auf meinen Körper, meine Bewegung wahrnehmen. Und weil ich möchte wirklich diese 100% physisch Tanz entwickeln, habe ich gedacht, für sehende Personen, wenn das Licht ist an, ja, wahrscheinlich den Fokus ist nicht wirklich auf die Hände, was die fühlen mit die Hände. Und in meine Tanzkurse sozusagen in der Uni waren wir immer so empfohlen, die Augen zu schließen, sodass wir mehr Fokus auf unsere Körper geben kann. Und so dachte ich, okay, ich kann niemanden zwingen, die Augen zu schließen für 15 Minuten. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel. Und von daher dachte ich, ich kann einfach das Licht ausmachen für die ganze Zeit. Und das ist vollkommen egal. Die kann wählen, Auge offen, Augen geschlossen. Es ist egal, weil es gibt nichts zum Sehen. Es ist ein stockdunkler Raum. Und ich habe es einfach gemacht. So, das Stück passiert im Stockdunkeln und ist erfahrbar hauptsächlich durch Berührung. Und ja, eigentlich, ich war so eine normative Person, die nicht mich, die Gesellschaft behindert mich, getroffen war. Und eigentlich eine Kollegin, die dieses Stück erfahren haben, hat gesagt, weißt du was, es gibt wirklich nichts zu sehen. Und I was like, es ist im stockdunklen Raum, klar, es gibt nichts zu sehen. Aber dann, sie hat gesagt, aber dann könnte sehbehinderte und blinde Publikum dieses Tanzstück erfahren, weil irgendwie es geht, also man müsste so Berührung, also deine Körperberührung, deine Bewegung spüren durch die Hände. Und dann habe ich eine Recherche gemacht mit vielen Laien, also hauptsächlich Laien mit der Hindrun. Sophia war eine davon und haben wir weiterentwickelt diese Idee von was jetzt genannt als nicht visueller Tanz ist. Und dann sind wir Freunde und Kollegen geworden und ja, das hat sozusagen meine ganze Karriere hat dieser Anfang von, okay, wir machen so nicht visuelles Tanz. Also das Berührung ist der wichtige und nötige Wahrnehmungsstil hauptsächlich für diese Tanzstück oder diese Tanzstücke, die wir entwickelt haben. Und ich glaube, nachher war es plötzlich klar, dass, okay, eigentlich das passt für meinen Aktivismus in Bezug auf marginalisierte Leute. Vorher war es so Queer-Leute, BIPOC-Leute, aber dann dachte ich, aber ja, sehbehinderte und blinde Personen, klar, sind marginalisierte Personen in der Gesellschaft auch. Und dass diese Solidarität auch in meine Kunst zu bringen, hat mich so gefreut. Also ja, weniger ausgeschlossen, weil in meiner eigenen Leben spüre ich diese ausgeschlossen als Schwarzperson, Transperson, Migrant in, so deswegen hatte ich so, passt auf mehrere Seiten und ja, aber klar, im Zentrum ist es so, okay, ich möchte, dass es gibt nicht so ausschließen für Tanz, für marginalisierte Personen in der Gesellschaft, also ich möchte, dass Transperson, Queerperson, BIPOC und auch sehbehinderte und blinde Personen nicht ausgeschlossen von dieser tolle Sache, dass Tanz ist. Mhm. Egal, welcher Wahrnehmungsstil, das ist mir, ja, das ist egal. Also, ja. Es soll mehrere Wege, um Tanz zu genießen, finde ich.
Ja, genau, ja, schön. Sophia, war das bei dir auch schon von Anfang an dieser aktivistische Gedanke mit dabei oder warst du am Anfang vielleicht auch einfach nur Tänzerin und das kam dann mit der Zeit?
Voll spannende Frage. ich habe tatsächlich in der Schule Theater gespielt, sehr viel. Und da erinnere ich mich gerade dran, wo du das fragst, hat unsere Theaterpädagogin gesagt, sie war eine sehende Person, die hat gesagt, naja, ich mache ja Theater mit Blinden, nicht für Blinde. Und deshalb hat sie nie unsere Stücke barrierefrei gemacht. Und ich habe damals schon oft gedacht, so, hä, aber irgendwie können meine Freundinnen jetzt nicht mich gucken kommen, das, also nicht ins Theater kommen, das ist doch total blöd. Aber ich habe es nicht so richtig verstanden oder auch nicht, ne, so, ich meine, es ist auch irgendwie, es war Anfang, frühe 2000er, also, ne, das war auch noch, würde ich sagen, da waren, haben wir auch noch nicht über so Sachen viel geredet, wie Barrierefreiheit, ästhetische Barrierefreiheit. So, ich war ja also auf einer Schule für blinde und sehbehinderte Leute und deshalb war für mich, ich war in dem Moment überhaupt nicht behindert. Also ich hatte alle Barrierefreiheitsbedarfe, waren für mich erfüllt. Deshalb, ja, ich habe wirklich da eine Welt ohne Behinderung für mich in dem Moment erlebt und war dann immer ein bisschen geschockt, in den Ferien in meine Heimatstadt zu gehen. Und dann wieder zu erleben, so wow, da ist aber ja was, irgendwie werde ich anders behandelt oder es wird mir weniger zugetraut oder ja, solche Momente. Aber die habe ich in meiner Schulzeit komplett vergessen, wo ich so angefangen habe, mich für Kunst zu interessieren. Und genau dann bin ich, mein Bildungsweg war dann mehr so über die Pädagogik und Theaterpädagogik, weil ich auch eher so aus künstlerischen Studiengängen ausgeschlossen wurde. Also es ist auch jetzt eher bei Schauspiel dann irgendwie hier so, nee, nee, echt, wie deine Augen aussehen, das ist nicht zumutbar für sehendes Publikum und mach mal lieber nicht. Und ja, deshalb habe ich mich für diesen Weg entschieden, ne? So eher über die Pädagogik zu gehen und mehr Rahmen für andere Leute zu schaffen. So, wie können die sich künstlerisch ausdrücken? Ich würde sagen, das war vielleicht so meine erste Form von Aktivismus. Also so zu verstehen, okay, ich kann aber einen Rahmen schaffen, wo andere sich künstlerisch ausdrücken, aber ich habe ihn nicht für mich selber begriffen, so. Und wo ich eine Aktivistin wurde, ist dann an der UdK, da habe ich Theaterpädagogik studiert, hier in Berlin, 2015 bis 2017. Und ich war in diesem Studiengang, eine recht kleine Klasse, 12 Leute, und habe alle Ausschlüsse erlebt, die man erleben kann, würde ich sagen. Also gerade von Seiten der Dozierenden. Und da hatte ich eine Klasse, die hinter mir stand und vor allem auch ja, die 3 BIPOC-Personen in meinem Jahrgang haben mir gezeigt, was es bedeutet, so systemische Diskriminierung zu erfahren und was diesen, weißt du, diesen systemischen Fokus und nicht ich bin irgendwie das Problem und an mir ist etwas anders und ich fühle mich traurig und betroffen, weil mir mal wieder nur das Blatt in Schriftgröße 12 vor die Nase gelegt wurde. Dann bin ich traurig, weil ich es nicht lesen kann, aber ich bin nicht traurig, weil die Dozentin mich seit 2 Jahren ignoriert, obwohl ich bei ihr studiere. Ne, so diese Ebene, diesen Shift zu verstehen. Und dann gab es einen Pivotal Moment, also so einen ganz, ganz wichtigen Moment, wo meine Klasse, ich hatte halt wieder das im Dramaturgie-Seminar ein Buch vor die Nase gelegt bekommen, nicht digital verfügbar. Da habe ich gesagt, ja, kann ich das vielleicht, wenn es möglich wäre, digital bekommen? Und dann hieß es, nee, dann kannst du aber ja zuhören, während die anderen diskutieren. Und dann hat meine Klasse gesagt, nö, wir sind jetzt noch nicht arbeitsbereit, wir fangen jetzt nicht mit dem Unterricht an. Weil ich sagte, ja, nein, nein, macht ruhig, ist schon okay, ich kann ja echt zuhören, ist schon okay. Und die, nö, wir können ja so nicht anfangen, geht ja nicht. Und das war für mich so ein Moment von so, ah, Moment, hier passiert gerade was. So, die Ungerechtigkeit wird wahrgenommen. Als Gruppe haben wir eine Möglichkeit, etwas zu tun, das zu verbalisieren oder das halt auszudrücken, hilft. Also ne, so meine Klasse irgendwie zu sagen, so, das Problem ist nicht wir, das Problem liegt woanders. War, also ich habe ne, immer diese Ungerechtigkeit wahrgenommen und für andere konnte ich auch irgendwie dafür einstehen, aber das für mich selbst, also ich glaube, diesen Aktivismus auch auf mich selbst zu übertragen, hat lange gedauert und die UdK-Erfahrung, würde ich sagen, hat mich absolut dahin gebracht und seitdem, würde ich sagen, bin ich sehr stark, also da habe ich direkt an den Sophienseelen danach in einem Projekt gearbeitet, wo wir eben behinderte Kunstschaffende hier in Berlin unterstützt haben, eben in die Kunst reinzukommen, also ne, wie gesagt, mal wieder für andere Leute. Und dann hat aber Swazi mich halt in das Projekt eingeladen, mit Non-Visual Dance zu arbeiten. Und genau, da musste ich nicht wirklich aktivistisch handeln, weil das war ja sehr zugänglich für mich. das war eigentlich kein Problem. Und dann kam das aber mehr und mehr, dass ich ja den, ja auch Theaterstrukturen besser verstanden habe und ja, viel mehr so die Baustellen wahrgenommen habe. Und dann die Aktivistin Noah Winter tatsächlich mit mir dann nochmal echt viel daran gearbeitet hat, so wie können wir Theater Ableismus kritisch machen, also eben Diskriminierung nicht mehr zuzulassen. Und dann haben wir auch während der Pandemie vor allem sehr, sehr viele Seminare gegeben für Häuser, die geschult, die weitergebildet. Und genau, und dann für mich kam halt mehr und mehr Audiodeskription eben auch als Thema in einer Produktion in San Francisco mit einem Choreografen, der, wo es was eben mich auch dem Choreografen vorgestellt hat. Und wir lachen gerade so, weil Swazi hat mich wirklich bei einer Veranstaltung an die Hand genommen und vor den Choreografen gezogen und gesagt, ich muss dir jemanden vorstellen.
Es war so, dass ich möchte nicht diesen Moment verpassen, weil, ja, deswegen war ich so, oh, top, die sind in dem Sesselraum, top. Ich war zu aufgeregt, deswegen habe ich so nicht so, ist es okay, wenn ich deine Hand nehme und dann wir gehen zu der Choreograf. Nee, ich habe so direkt den Hand nehmen, weil ich so, jetzt muss ich noch sagen. Ja.
In dieser Produktion San Francisco haben wir eben dann aber auch dazu gearbeitet, so wie wir eben Tanz für ein blindes und sehendes Publikum mehr zugänglich machen können, ohne dass alles beschrieben werden muss. Also wie kann man wirklich diese Präsentation, die fürs Publikum erdacht wurde, erleben und nicht nur die Repräsentation, die also Secondhand ist, so diese zweite Handversion. Das heißt, da haben wir mit ganz viel Nähe zum Publikum gearbeitet, mit Berührung, mit Vorhängen, die auch das Publikum berühren, die wir so über das Publikum so drüber streifen lassen konnten. Wir haben viel beschrieben, was wir tun, während wir es tun. Ne? So, und das war also, ja, da für mich auch so nochmal wirklich, hat nochmal mein Ideenspektrum auch einfach nochmal erweitert, von wie das auch noch funktionieren kann. Das war total toll. Ja, dann kam halt mehr und mehr diese eher klassische Audiodeskription, ne, von man beschreibt etwas und darf dann am Ende auch ein bisschen feedbacken als blinde Person, was mich aber dann auch nicht so interessiert hat, sondern wirklich mehr diese gesamtheitliche Erfahrung für blindes Publikum und nicht nur eine Beschreibung, die gefiltert ist von einer sehenden Person. Und da würde ich sagen, ist mein Aktivismus der Zeit. Also, dass ich eben das versuche voranzutreiben, dazu Workshops gebe, das an jeder Stelle vermittle, an der ich irgendwie gehört werde, da eben darüber zu erzählen, so, ja, was gibt da noch viel mehr? Und es gibt so viele kreative Wege, wie wir damit umgehen können, und denke es wirklich als Dramaturgie und nicht nur als ein Zusatzangebot, wo ein fertiges Stück am Ende nochmal irgendwie ein bisschen angepasst wird, sondern ein Stück am Ende erst barrierefrei gemacht wird, wo gar keine Anpassungen mehr möglich sind. Das heißt, meistens die Dramaturgie auch nicht gut funktioniert. Genau, aber da ist jetzt gerade so mein Aktivismus.
Ja, das wäre jetzt eigentlich auch so ein Teil meiner Frage gewesen. Wie empfindet ihr das? Wie hat sich das jetzt die letzten Jahre auch entwickelt mit der Audiodeskription? Also es ist auf jeden Fall mehr geworden, oder? Und es hat sich auch geändert.
Also ich denke, dass das auf jeden Fall von den Häusern zugenommen hat und auch total begrüßenswert ist, dass auch mehr Häuser, also mit Häusern meine ich Kunstinstitutionen unterschiedlicher Art, also Stadttheater, aber auch Museen und insbesondere auch die freie Szene, die da auch, glaube ich, eine Zeit lang federführend war und auch Dinge getan hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das auch professionalisiert hat in vielerlei Hinsicht, was einerseits gut ist und andererseits ist es immer noch so eine Praxis, wo man das Gefühl hat, da wird auch noch viel experimentiert und auch geschaut und auch weiterentwickelt, was ja auch total spannend und aufregend ist. Und so aus meiner Perspektive kann ich das voll bestätigen und merke auch, obwohl wir jetzt auch gar nicht, ich empfinde, dass das Tanzhaus NRW hat da auf jeden Fall eine langjährige Praxis schon, aber wir werden auch ganz viel kontaktiert von anderen Theatern, die uns anschreiben und fragen, ja, wie macht ihr das eigentlich oder mit wem macht ihr das? Und ich werde auch von Universitäten angefragt, von Studiengängen für Kultur, Kunst und Kulturmanagement oder auch angehende, also TheaterwissenschaftlerInnen, die dann vielleicht auch DramaturgInnen werden, die auch ein großes Interesse haben und auch fragen und auch vielleicht, was manchmal ein bisschen komplizierter ist, auch sagen, wir wollen auch mal vorbeikommen und auch teilnehmen, wenn ihr das macht. Und ich immer sage, naja, das ist irgendwie ja kein Angebot an euch oder das ist auch irgendwie weird. Also, aber trotzdem finde ich, erstmal möchte ich mich auch gar nicht darüber, ich will mich nicht darüber lustig machen, weil ich das Interesse daran auch wichtig finde. Und das, ja, und das ist was, was ich mich freut und wo ich denke, dass es toll ist, dass das halt, ja, dass das mehr wird und auch Konferenzen, die ich wahrnehme, die auch stattfinden, wo man auch sich austauscht und so. Genau, das kann man auf jeden Fall festhalten, denke ich, so aus meiner Perspektive, dass das Interesse daran größer wird. Ja, das ist auch meine
Erfahrung hier. Also wenn ich ein paar Jahre zurückdenke, da wart ihr bei dem Tanzhaus, glaube ich, die Einzigen, wo mal so eine Info kam, hier gibt es eine Audiodeskription und mittlerweile sind da viele Theater mit dabei und andere Vorstellungen, auch Lesungen teilweise. Das wird schon sehr vieles mehr. Das Angebot wird immer breiter auf jeden Fall. Das finde ich sehr schön.
Vielleicht noch kurz, um hinzuzufügen, also ich habe auch dieses Gefühl, das institutionalisiert sich auch irgendwie mehr. Also es gibt jetzt ja wirklich feste Institutionen, die es eben auch anbieten und ja, ne, wie so eine Art Paket irgendwie verkaufen und irgendwie halt sagen so, hey, gibt uns 500 Euro, dann kommt eine Beschreiberin, eine blinde Person, die Redaktion macht, der Beschreibung und noch sogar das technische Equipment mitbringt. Also ich habe auch das Gefühl, so diese am Ende herangefügte Audiodeskription verbreitet sich halt wirklich. Und das gibt auf jeden Fall schon erstmal, ne, so Barrierefreiheit, wirklich in einem Service-Stil. Was ich wirklich auch hier von Berlin, ne, so ihr seid jetzt mehr NRW, aber auch in Berlin noch auf jeden Fall noch mehr und mehr erlebe, ja, dass das eben auch institutionalisierter passiert und eben auch nicht mehr nur, das ist auch eine große Veränderung, finde ich, bei so größeren so Opernhäusern oder Sprechtheater. So, da höre ich das jetzt immer mal wieder von Theatern, ne? Hier Schauspiel Leipzig oder jetzt war ich auch im Aalto-Theater in Frankfurt. Die hatten das auch schon mal irgendwie vor so 20 Jahren oder so, dass sie auch mal so Beschreibungen für blindes Publikum anbieten, aber dabei oft eher an noch älteres Publikum denken, was natürlich auch die höhere Dichte an blinden und sehbehinderten Leuten ist. So ist ja oft auch eine Alterserscheinung, aber was jetzt für mich, würde ich sagen, mehr passiert, dass auch die Kunstsparten, in denen es auftaucht, also Performance und Tanz und ne, so eben auch bei Events, dass sich das halt auch total verändert und auch ein größeres, breiteres Publikum da eben mit angesprochen wird. So, ich weiß, dass zum Beispiel auch die Staatsoper in Hannover, die macht auch schon seit Jahrzehnten Audiodeskription mit zwei Volunteers. Freiwilligen, Ehrenamtlichen, die da ehrenamtlich immer mal wieder Opern-Audio beschreiben, ich glaube zweimal im Jahr sogar, aber da auch immer sehr angepasst an ein älteres Publikum. Also es sind doch zwei sehr nette ältere Herren, die das auch immer machen. Also so, ich würde sagen, jetzt ist es halt, wo es mehr und mehr passiert, eben auch für jüngeres Publikum und eben auch anerkannt wird, es gibt eben auch geburtsblinde und geburtsbehinderte Menschen und wir sind halt in jeder Altersstufe da und es ist nicht nur, dass wir gut shoppen gehen wollen bei den Seniorenwochen im Aldi, sondern ne, also so, dass wir generell auch dass wir auch existieren unter 60. So.
Was sind für euch so die Kriterien, die eine gute Audiobeschreibung ausmachen für so ein Tanzstück?
Also kann ich nur sagen, Dramaturgie!
Ja, also ich glaube, wie er das vorher gesagt, also diese Gesamtding so von Anfang an und mit einem sehbehinderten und blinden Dramaturgin, sie wirklich Feedback geben, sodass die Erfahrung von diesem Tanzstück hat auch die Intention von der Choreografin oder innen, ja, das ist auch so beinhaltet die Audiobeschreibung, die Musik, die Kostüm, die Bewegung, die Bühnenbild, so alles. Also alles passiert in der künstlerischen Erfahrung für das Publikum. Das ist wirklich so, ja, wir treffen eine Wahl, sodass die Intention ist in jeder Ebene und auch wie die unterschiedliche Ebene vermischen oder in Verbindung steht in der Choreografie oder in dem Stück, dass das ganze künstlerische Team Zeit nehmen, um das zu ja, entwickeln. Weil, also ich kann nicht so ein, keine Ahnung, genauso wie ich kann nicht, ich möchte nicht so 2 Stunden oder 2 Wochen nutzen, um ein 70 Minuten Tanzstücke zu entwickeln, möchte ich auch so genauso für die Audiobeschreibung nicht so in 2 Wochen, also für ein 70 Minuten das entwickeln. Also Zeit bringt so, wir versuchen das, vielleicht das ist nicht so interessant mit der Intention oder das kommt nicht vor in Bezug auf die Intention, obwohl es spannend ist. Was möchtest du? Diese Fragen so Zeit zu nehmen, sodass jede Ebene ist wirklich so gewählt oder weiß nicht, das Beste zu sagen, aber ja, das finde ich super wichtig, dass jede Ebene von der Choreografie, von dem Stück ernst genommen wird. Also ja, Bewegung, Bühnenbild, Audiobeschreibung, Tastführung, Selbstbeschreibung, so alles. Also wie die Foyer gestellt ist. Vielleicht gibt es so, keine Ahnung, Snacks in Bezug auf das Konzept des Stücks. Das geht um Essen, weißt du? Also alle diese Details, sodass es wirklich eine Erfahrung ist und eine künstlerische Erfahrung. Also Kunst ist kein Service, das ist wirklich eine Erfahrung, dass ich mit Publikum teilen möchte. Und ich brauche, wenn ich das möchte, dann brauche ich Zeit zum Checken jeder Ebene mit dem ganzen Team und besonders mit den Dramaturgen oder mehrere sogar.
Und jetzt für mich mal so aus der Perspektive nur als Nutzerin, also nicht als eine Macherin, so klar, da denke ich viel jetzt über die Dramaturgie nach, aber wenn ich das nutze, möchte ich so nicht zwei Welten erleben. Also das eine ist, was auf der Bühne passiert und da passiert vielleicht eine sehr dramatische Geschichte. Jetzt vielleicht auch nicht mit irgendwie, ne, die linear ist und es passiert erst A, dann B, sondern es passiert etwas irgendwie ja Dramatisches, was irgendwie emotional ist, was mich irgendwie mitnehmen kann, was mit viel Atem verbunden ist und Stampfen und rollenden Körpern auf dem Boden und keine Ahnung. Und was ich aber dann höre bei der Beschreibung, ist etwas, das mich in eine ganz andere Welt führt. Also, 7 TänzerInnen gehen von links nach rechts über die Bühne, sie rollen sich über den Boden, sie stehen wieder auf, sie springen, sie rollen sich, sie werden, sie schwingen ihre Arme. So, und was ich, so, das sind für mich, das führt mich in zwei verschiedene Erfahrungsrichtungen. Also das eine bringt mich in eine Erfahrung, in der ich irgendwie Teil bin von dem, was passiert. Und das andere führt mich in das absolut visuelle Erleben, das eine Person hat. Und dann frage ich mich aber, wo ist jetzt hier mein Wahrnehmungsstil präsent? Also ich bekomme schon mit, ob sie von links nach rechts laufen oder von rechts nach links, muss mir nicht noch erzählt werden. Ich bekomme die Energie mit, weil die Performenden mittlerweile schon ganz schön nach Schweiß riechen. Ich, zumindest in Dorsis arbeiten. ich bekomme schon so viel von dieser ganzen Spannung und ja, Energie und dem Erleben auf der Bühne mit. Ich habe eine klare Wahrnehmung, die mir viel erzählt, die ich nicht eintauschen möchte gegen Sehen. Aber was die Audiodeskription mit mir macht, sie führt mich in eine Welt, in der es nur Sehen gibt, in der das rein Visuelle in dem Moment das Präsenteste ist. Also ich finde, vieles andere wird dann irgendwie auch oft vergessen. Und für mich ist deshalb auch diese Zusammenarbeit mit Produktion so wichtig, dass ich eben meine sehr komplexe Wahrnehmung, in der ich sehr, sehr, sehr viel wahrnehme, was vielleicht manche Sehenden sich gar nicht unbedingt vorstellen können. Also ich höre jetzt nicht das Gras wachsen, ich kann auch keine Farben fühlen, das ist Bullshit, so sorry, das wird einem nur im Fernsehen erzählt. Aber ne, so diese Wahrnehmung von irgendwie so, ja, sind sie gerade sehr sanft alle miteinander und haben einen intimen Moment auf der Bühne, das bekomme ich auch mit, auch wenn ich jetzt nicht jedes Detail weiß, das visuell passiert. Und ich glaube, da eben gemeinsam zu entwickeln, was ist das, was eigentlich noch die rein visuelle Informationen braucht und was erlebe ich schon von dem, was von den KünstlerInnen intendiert ist? Was erlebe ich sowieso schon? Und das ist meistens viel mehr, als sich Sehende vorstellen können. Und das ist für mich dann ein gelungener Abend, in dem ich mich mit meinem Wahrnehmungsstil 100% respektiert gefühlt habe und wahrgenommen auch damit, wenn mir nicht alles irgendwie doppelt, ja, da wenn mir nicht alles doppelt berichtet wurde, was ich sowieso schon erlebt habe, so dann werde ich unterfordert und dann, ja, wird mein Fokus einfach nur auf das Visuelle gelegt. Und es ist ja natürlich nicht nur visuell eine Produktion, eine Performance.
Halleluja, kann ich sagen.
Ja.
Ja, genau. Und das versucht ihr ja auch jetzt umzusetzen mit eurem Projekt vom Tanzhaus. Vielleicht wollt ihr da noch kurz drüber berichten.
Ja, also ich finde zum Beispiel das, was Sophia jetzt beschrieben hat, weil ich gar nicht aus meiner Perspektive sagen könnte, was für mich eine gute Audiodeskription ist. Ich glaube, es ist egal, was ich denke dazu. Ich kann alles dafür tun, dass es aus ich kann Ressourcen dafür bereitstellen und ich kann daran arbeiten und auch aber das, was ich bei der Community of Reception, auch bei dem Labor jetzt wahnsinnig wichtig auch finde für mich, ist, dass Expertinnen und Nutzerinnen mitarbeiten und auch ihr Feedback dazu geben, was sie als spannend und gut und wichtig finden an dem Angebot. Und ich denke, was wir jetzt eh schon machen und was wir zukünftig eben dadurch auch nochmal verbessern können oder ich finde, es ist halt ein Prozess, den wir starten. Und das ist, glaube ich, auch diese Bezeichnung Community auf Reception. Das ist dieses Format, was so angelegt ist, dass es ein Austausch und Austauschformat ist, was auch keine Hierarchien schafft zwischen der Leitung und den TeilnehmerInnen, weil man eben eigentlich sich eben zusammentrifft und forscht und gemeinsam nachdenkt und Informationen sammelt und Eindrücke. Und das ist für mich eine unglaublich wichtige Arbeit, die auch zu tun ist oder an dem man dann arbeitet und die dazu führen wird, dass wir bessere und schönere Audiodeskriptionen haben werden, hoffentlich. Und die auch parallel auch noch dazu führt, dass wir als Institution, die auch ableistisch und weiß und ausschließend in vielerlei Hinsicht ist, weil wir Routinen haben und arbeiten und die uns da auch nochmal wertvolleres Feedback gibt, weil ich auch nochmal so ganz klar realisiert habe durch diese Community, ja, wir machen schon Jahrzehnte oder Jahre dieses Angebot, aber es führt ja auch nicht dazu, dass unbedingt Leute gleich darauf stoßen oder sich wohlfühlen im Haus oder dass andere Barrieren, die damit verbunden sind, abgebaut werden. Und das war jetzt durch die Arbeit mit Swazi und Sophia wahnsinnig wichtig, glaube ich, für uns auch nochmal, weil, wie wir wissen, also Institutionen, viele haben neue Kolleginnen, kommen neue Kolleginnen und diese Arbeit hört irgendwie nie auf, auch immer wieder darauf zu achten und sich fortzubilden und weiterzuentwickeln. Und das war für mich jetzt auch nochmal, ist ein Nebeneffekt, das ist nicht der wichtigste Effekt, darum geht es eigentlich nicht. Die Arbeit sollten wir als Institution auch ohne diese Community machen, selber auch machen. Aber ich glaube, die Community zwingt uns jetzt auch nochmal zum Teil anders oder dazu. Und das ist sozusagen aus meiner Perspektive auch noch ein Punkt, der wichtig ist. Aber jetzt, Swazi, kannst du auch noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, für mich, was also Lucy gesagt hat, ist, dass der Theaterraum nicht nur den Kunst, das passiert auf der Bühne oder in dem Theaterraum, dass auch der Theater selbst ist ein einladender Ort. So, ja, aber das ist, ja, was du gesagt hast, das ist eher so daneben. Aber auch trotzdem wichtig, weil, ja, diese Barriere abzubauen ist so, muss so sein, muss passieren.
Apropos einladender Ort, ihr habt ja da drumherum auch noch ein bisschen was gestrickt, ne, damit es die blinden und sehbehinderten Menschen auch, ja, sage ich mal, einfach haben, zu euch zu finden und sich bei euch wohlzufühlen.
Ja, zum Beispiel so Wegbeschreibung von Hauptbahnhof nahe Haltestelle oder Begleitspersonen zu anbieten, so Pick-up, Drop-off, Begleits zu Tanzhaus und zurück zum Hauptbahnhof. Ja, es gibt viel mehr Barriere und wir arbeiten dran. Ich bin mit Tanzhaus, weil wir wohnen so nicht in NRW, so das ist ein bisschen weit, sehr oft da zu sein. Aber das finde ich einfach wichtig zu machen und nötig. Egal, ob es gibt ein Community-Projekt oder nicht. Aber im Zentrum ist zu spielen mit Audiobeschreibungen, weil ja, es gibt Audiobeschreibungen schon seit lange, aber vielleicht Audiobeschreibungen für Film oder Audiobeschreibungen für Theater. Und würde ich nicht sagen, dass Tanz ist wie Theater, wo es gibt viel Sprechen, viel Narrativ. Also am Anfang, die gehen zum Supermarkt und in der Mitte, die haben gesagt, ich habe meinen Schlüssel vergessen zu Hause, keine Ahnung. So, das ist ganz anders, das ist eine ganz andere Kunst eigentlich, ja, oder Au-pair. Also so, ich finde so diese Audiobeschreibung von Tanz, und was ja, Publikumsperson, also die Leute in einem Community finde cool oder nicht cool, aber einfach zu diskutieren, weil ich glaube, Audiobeschreibung ist generell, für Audiobeschreibung für Tanz ist nach meinem Verständnis eher so neu in die letzten 5, 6 Jahre oder so in Deutschland. Und von daher ist die beste Spielzeit für sehbehinderte und blinde Publikumspersonen einfach zu treffen und ja, diskutieren, ah, was wünschen wir? Also ist es interessant? Ist es nicht interessant? Also in meinem Gehirn ist es so, okay, vielleicht in so 3 Jahren oder 4 Jahren nach all diese Diskussionen in der Gruppe, dann wir gehen zusammen zu einem Tanzstück und 2 sagen, ach, das war ein tolles Tanzstück, weil da ist passiert auf der Bühne. Aber andere sagen, nee, das ist nicht wirklich die Ästhetik, das ich mag. Also eigentlich, ich finde es voll spannender, wenn die Musik und die Audiobeschreibung läuft zusammen oder keine Ahnung was. Aber werden wir so herausfinden in dem Gespräch. Also
ja, dass man, du meinst, das finde ich, Entschuldigung, das finde ich total den wichtigen Aspekt noch, den du auch oft betonst, dass man eigentlich auch diese Angebote ja zu kritisieren sind. Also dass man auch und sich auch man, also nicht einfach in der Verhaltung, toll, dass er das macht, super, dass es das gibt, oder danke, dass es dieses Angebot gibt, sondern dass es eben auch eine Möglichkeit ist oder unterschiedliche Möglichkeiten gibt und dass sie auch kritisierbar oder dass man sich dazu in Verhältnis setzen kann und man auch sagen kann, dieses Mal fand ich das wirklich nicht gut gemacht oder im Vergleich zu letzten Mal und sogar eigentlich ja auch zu dem Angebot, also zu dem Tanzstück selbst sich auch ins Verhältnis setzen kann und da auch Leute zu ermutigen, dass es erwünscht ist, also dass es nicht, dass es genau, oder dass es auch wichtig ist, wie man, oder dass man auch das, ja, dass man, das finde ich einen wichtigen Aspekt auch der Community.
Ja, und dass es erwünscht und erlaubt ist. Also so oft sind wir Leute mit Behinderungserfahrung, ist ja auch gewöhnt, sobald du dich beschwerst, bist du zum einen, ne, die Meckerliese, du hast eine andere Form von Anerkennung im Raum, du bist die Person, die sich ja immer eh nur beschwert. Plus, wenn du dich beschwerst, gibt es vielleicht beim nächsten Mal auch schon das Barrierefreiheitsangebot nicht mehr. Und da halt auch das Vertrauen zu haben, so, ich kann das kritisieren, aber einfach nur von einer Perspektive es besser zu machen und nichts, also nicht behinderte Menschen haben oft ein großes Problem damit, Kritik, finde ich, in diesem Bereich auch anzunehmen, weil es dann oft ist, ja, aber wir haben es doch jetzt schon versucht, jetzt haben wir uns doch schon bemüht, ist oft die Antwort, die ich bekomme. Und da eben auch zu wissen, so eine Kritik, wir können das hier diskutieren, wir können das miteinander besprechen und es wird nicht uns irgendwie, es hat keine negativen Konsequenzen für uns. Also ich würde sagen, das ist vielleicht einfach wichtig. Also es ist ein konsequenzfreier Raum, in dem ihr diskutiert und in dem sich die Gruppe von blinden und sehbehinderten Leuten austauschen dürfen. Und das ist eine Erlaubnis dafür da. Ne? Also ich würde das total unterstützen, was du noch gesagt hast, Lucy.
Und auch nötig. Also die Entwicklung von Audiobeschreibungen kann nicht passieren ohne sehbehinderte und blinde Publikum, sehbehinderte und blinde DramaturgInnen, TänzerInnen, ChoreografInnen. Also Audiobeschreibungen zu entwickeln mit nur sehbehinderten Leute, die so labern zusammen, das bringt nichts. Nichts, gar nichts. Also wirklich. Und ja, also von daher so, ja, also ein spannender Raum, wenn, ja, wenn es gibt Kritik, so, ah, das war scheiße, dieses Stück war komplett scheiße, weil wirklich, ich denke so, okay, vielleicht in Musik, Taylor Swift, nicht meine Lieblingsperson, aber Beyoncé, ich liebe Beyoncé, aber finde ich das auch, das ein bisschen wie ein Privileg in Tanz, dass ich als sehende Person kann sagen, dieses Stück gefällt mir nicht. Ah, die andere Stück gefällt mir. Ja, und von daher, das kommt von dieser Kritik, dass ich bin dran gewöhnt, dass ich Kritik, meine Kritik geben kann.
Ja, ich war ja auch mit dabei bei eurem Projekt und bei der Community. Genau, das war auch der Punkt, der mich selber auch so dahin gebracht hat, dass ich bei euch auch im Theater war und auch gedacht habe, es muss doch noch mehr geben als diese reine Beschreibung der Handlungen auf der Bühne. Ne? Es muss doch dieser Funke, diese Magie muss doch irgendwie überspringen und das muss doch auch möglich sein, diese Audiobeschreibung so zu machen, dass das eben rüberkommt. Also im Grunde alles, was sie gesagt hat, das waren auch mein Ansporn, da bei diesem Projekt bei euch auch ja, mit teilzunehmen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, und freue mich schon drauf, aufs nächste Mal. Und ich möchte mich bei euch dreien auf jeden Fall ganz herzlich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute Abend mit mir hier darüber zu sprechen und eure Gedanken zu teilen. Und finde das super toll, was ihr alle drei schon geschafft habt und auch macht. Und
danke.
Sag herzlichen Dank.
Danke dir, Britta, für die Einladung.
Ja.
Genau, und das war's dann für heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Blind Verstehen. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.